Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der beim Gipfel der EU mit dem Status Beitrittskandidatin die erste Tür zur Mitgliedschaft in der Union geöffnet worden ist. Einig und einstimmig. Aber so sind die Regeln, anders wäre es auch gar nicht gegangen. Tja, das mit der Einigkeit ist natürlich schön und war wie immer ein Ergebnis mühsamer Verhandlungen und Überzeugungsarbeit. Doch das mit dieser ewigen Einstimmigkeit, das müsse sich ändern, wenn es nicht ständig von einzelnen Ländern verursachte Blockaden geben solle. Das sagen Politiker wie Bundeskanzler Scholz, auch viele andere Kenner der gerne mal lahmen bis gelähmten Union. Und zwar müsse sich das ändern, bevor die Ukraine, auch Moldau und womöglich am Ende dann doch Westbalkanstaaten wirklich dazugehören zu einer EU, die dann sogar mehr als 30 Mitglieder umfassen könnte. Das alles ist heute natürlich Zukunftsmusik, aber eine, die zumindest in den Ohren vieler Menschen in der Ukraine klingt. Allein dieser Status, Beitrittskandidatin, das ist unglaublich wichtig für sie, denn es ist ja ein Zeichen Richtung Moskau. Präsident Selenskyj spiegelte diese Stimmung.
Wir haben einen beachtlichen Weg zurückgelegt, die Ukraine und die Europäische Union insgesamt. Dabei geht es nicht nur um Politik. Ich glaube, dass wir am Ausgangspunkt der neuen Geschichte Europas stehen, mit einem Europa ohne Teilung, einem Europa ohne graue Zonen, einem wirklich geeinten Europa, das sich selbst seine Werte und seine Zukunft zu verteidigen weiß.
Selenskyj weiß natürlich, dass ihm das konkret im Krieg erstmal nicht hilft. Nicht im Kampf gegen die russischen Angreifer, aber im Kopf eben doch. Es sollte die ohnehin beachtlichen Abwehrkräfte der Ukraine weiter stärken und damit eben auch ihre Überlegenheit, was die Kampfmoral angeht. Wir haben in diesem Podcast schon öfter darüber gesprochen. Indem es diesmal auch um einen anderen Moralbooster für die Ukraine geht, nämlich um die Zusage weiterer schwerer Waffen aus den USA. Wir reden auch darüber, dass Russland international gar nicht so isoliert ist, wie es der Westen gerne hätte. Und es geht um ein besonders düsteres Kapitel dieses Krieges. Es geht um verschwundene Menschen. Fast immer sind es Zivilisten. Menschenrechtler machen da vor allem Russland schwere Vorwürfe. Ich spreche über das alles mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuell-Redaktion. Es ist Freitag, der 24. Juni. Wir nehmen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Andreas, und schauen, wie die vergangenen Tage ja auch, durchaus mit Sorge auf den Donbass. Das sieht nicht gut aus für die Ukraine dort.
Ja, das kann man so sagen. Die Ukraine hat inzwischen die tagelang umkämpfte Stadt Severodonetsk aufgegeben. Die restlichen Truppen sind dabei, die Stadt zu verlassen oder haben sie inzwischen sogar verlassen. Der Abzug ist von der ukrainischen Führung angeordnet worden. Damit hat man sich letztlich den Realitäten gebeugt, denn die Stadt wird längst von russischen Verbänden kontrolliert. Und die offenbar sehr wenigen ukrainischen Soldaten, die standen letztlich auf verlorenem Posten. Vor allem die überlegene russische Feuerkraft bei der Artillerie hat dazu geführt, dass die Stadt nicht zu halten war und letztlich aufgegeben werden musste. Und eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich jetzt ab bei der durch einen Fluss getrennten gegenüberliegenden Stadt Lysychansk. Russische Verbände und prorussische Kämpfer haben mehrere südlich gelegene Ortschaften eingenommen. Nach russischen Angaben ist die Stadt bereits eingeschlossen. Rund 2000 ukrainische Soldaten sollen eingekesselt sein. Offen ist, ob diese Berichte zutreffend sind, insbesondere was die Zahl angeht. Allerdings ist von ukrainischer Seite eingeräumt worden, dass der südliche Distrikt der Stadt bereits unter russischer Kontrolle sei. Außerdem gibt es Meldungen, russische Einheiten stünden bereits am Stadtrand. Also fällt auch Lysychansk. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Dann kontrollieren die russischen Streitkräfte alle Städte der Region Luhansk.
Wenn man sich jetzt in die Köpfe des ukrainischen Generalstabs reindenkt, bei so einer Lage, da ist natürlich die Notwendigkeit weiterer Waffenlieferungen umso dringender. Es wird immer klarer, da brauchen sie einfach mehr. Und da gibt es für sie, hören wir jetzt, gute Nachrichten aus den Vereinigten Staaten.
Ja, das kann man so sagen. Die USA haben weitere Waffenlieferungen angekündigt und hierzu gehören weitere 4 Mehrfachraketenwerfer, HIMARS, so heißt das System ja ganz genau genommen. Damit erhöht sich die Zahl dieser Systeme aus den USA auf insgesamt 8. Die ersten 4 Mehrfachraketenwerfer sind ja bereits am Donnerstag in der Ukraine eingetroffen. Mehrfachraketenwerfer, das sind genau die von der Ukraine gewünschten Distanzwaffen, von denen sich die ukrainische Regierung eine Wende des Krieges verspricht. Der ukrainische Verteidigungsminister bedankte sich dann auch über Twitter bei seinem US-Kollegen Austin. Er schrieb dann auch noch weiter, das werde ein heißer Sommer für die russischen Besatzer und für einige von ihnen der letzte Sommer. Naja, ich weiß nicht, ob diese beiden Sätze wirklich angebracht sind und notwendig waren, aber deutlich wird, welche großen Erwartungen die ukrainische Seite mit diesem Waffensystem verbindet, denn diese Waffensysteme haben eine Reichweite von rund 80 Kilometern. Sie sind damit in dieser Hinsicht der russischen Artillerie deutlich überlegen und zudem sind die Raketen sehr treffgenau, denn es handelt sich hier auch um Präzisionsraketen. Das heißt, man könnte damit richtig eingesetzt der russischen Feuerüberlegenheit an bestimmten Gefechtsstreifen mehr als nur Paroli bieten. Großbritannien und auch Deutschland wollen ja ebenfalls jeweils 3 Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern. Aber das wird noch einige Zeit dauern, zumindest bei Deutschland, weil hier die Soldaten ja die ukrainischen noch ausgebildet werden müssen. Und die von den USA angekündigten weiteren Mehrfachraketenwerfer sind Teil eines neuen Waffenpakets mit einem Volumen von rund 450 Millionen Dollar der USA. Enthalten sind darin auch 18 kleinere Patrouillenboote, die vor allem zur Überwachung von Flüssen gedacht sind. Zudem werden Tausende von Granaten und andere Munition geliefert. Außerdem weitere 18 Zugmaschinen für 155 mm Artilleriegeschütze und Ersatzteile und viele andere Ausrüstungsgegenstände. Also damit haben die USA seit Beginn des Krieges allein für Waffen und Gerät mehr als 6 Milliarden Dollar als Militärhilfe zur Verfügung gestellt. Und es ist davon auszugehen, dass es dabei nicht bleiben wird. Denn die Ukraine ist im Donbass zwar zurzeit in der Defensive, aber es soll ja bald eine große Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte geben. Und man kann davon ausgehen, dass an einem entsprechenden Operationsplan bereits gearbeitet wird. Die Voraussetzungen zur Umsetzung sind dann aber vor allem schwere Waffen. Daher macht Kiew immer wieder Druck, dass noch mehr Waffen geliefert werden, vor allem Distanzwaffen, aber auch Kampf- und Schützenpanzer. Wir schauen nun aber noch einmal nach Brüssel zum EU-Gipfel. Darüber haben wir ja bereits am Donnerstag gesprochen, Carsten. Die Ukraine und die Republik Moldau sind jetzt ganz offiziell Beitrittskandidaten der Europäischen Union. Das haben die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel mit den Stimmen aller 27 Mitgliedstaaten beschlossen. Aber als Kandidat ist man ja noch lange nicht Mitglied, Carsten. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für die Ukraine und Moldau? Und vor allem auch, wie sind denn dort die Reaktionen?
Die sind natürlich positiv, obwohl allen klar ist, dass das erst der Anfang eines langen Prozesses ist. Aber natürlich nach so einem dann doch eindrucksvollen Beschluss kommt man nicht mit irgendwelchen halblauen Zufriedenheitsäußerungen, sondern man greift voll rein. Ratspräsident Michel zum Beispiel und Zelensky, der ukrainische Präsident, haben beide von einem historischen Moment gesprochen. Und das ist er ja auch. Es müssen halt nur noch ein paar andere historische Momente dazukommen, damit denn am Ende die Mitgliedschaft steht. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat kommentiert und hat gesagt, ein guter Tag für Europa sei das. Die Ukraine, Moldau, auch Georgien seien Teil der europäischen Familie. Und für die Bürger dieser Länder könne es in diesen bewegten Zeiten kein besseres Zeichen für Hoffnung geben. Das ist, glaube ich, auch der Punkt der ganzen Aktion. Es geht eben um Hoffnung, um eine Aussicht, um irgendein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist es natürlich. Bundeskanzler Scholz hat auch gratuliert. 27 Mal Ja, Ausrufezeichen hat er getwittert auf gute Zusammenarbeit in der europäischen Familie. Macron, der französische Präsident, sprach von einer politischen Geste. Das klang dann schon ein bisschen mehr down to earth sozusagen, also auf dem Teppich geblieben. Zelensky selber war übrigens mal wieder live zugeschaltet zum Gipfel. Er hat ganz klar hinterher getwittert, die Zukunft der Ukraine liegt in der EU. Wir haben ihn ja anfangs dieses Podcasts auch schon gehört. Jetzt ist also die Beitrittsperspektive da. Man will der Ukraine auf jeden Fall Mut machen. Das ist für Zelensky auch nach innen hin wichtig. Er hat seinem Volk das immer wieder in Aussicht gestellt. Er hat dafür gekämpft. Es geht hier um 40 Millionen Menschen in der Ukraine, den er jetzt damit gezeigt hat, so vielleicht der innenpolitische Wert für ihn, dass sich der Kampf für Freiheit und Demokratie erst einmal lohnt, zumindest wenn man Optimist ist und denkt, das wird schon weitergehen. Er hat sich sicherlich auch bei Kanzler Scholz nochmal bedankt, denn der hat ja bei dem Gipfel eindringlich nochmal um Zustimmung gebeten und hat die dann am Ende auch bekommen. Er hat allerdings auch noch einmal wiederholt, dass das Ganze nicht ohne Reformen in der EU abgeht. Es werden immer mehr Mitglieder, die EU müsse sich erweiterungsfähig machen, hat er gesagt. Und dazu gehört, das ist offenbar sein Anliegen eben auch, dass dieses Prinzip der Einstimmigkeit für einige Entscheidungen zumindest aufgehoben wird. Aber ganz klar, es ist ein erster Schritt, viele weitere werden folgen. Die Ukraine lässt sich deshalb trotzdem nicht abschrecken. Der Ministerpräsident Denis Schmyhal hat gesagt, wir sind voller Energie, um den Weg zur Mitgliedschaft so schnell wie möglich zu gehen. Also Euphorie nicht, aber doch Zuversicht in der Ukraine. Etwas Enttäuschung, glaube ich, bei den Westbalkanstaaten. Die hatten ja bei dem Gipfel ein eigenes Treffen und haben ihre eigenen Hoffnungen auf die Mitgliedschaft. Das Treffen wurde ja ergebnislos beendet. Da ist also dann wahrscheinlich eher Katerstimmung und der Blick auf die Ukraine und auf Moldau macht die Laune nicht besser.
Aber zusammenfassend kann man sagen, eben große Zufriedenheit in Kiew, aber auch in Brüssel, Enttäuschung natürlich auf dem Balkan. Lass uns jetzt aber nochmal nach Moskau schauen. Russland hält ja nicht viel von der EU. Für den Kreml ist die Union letztlich ein Instrument der USA. So waren jedenfalls die bisherigen Äußerungen zu verstehen. Wie reagiert aber nun der Kreml auf den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine und für Moldau?
Ich muss sagen, erstmal ein bisschen anders, als ich es vielleicht erwartet hätte, aber cool, nämlich sozusagen, aber möglicherweise auch ja nach reiflicher Überlegung, denn das ist ja am Ende keine Überraschung gewesen. Moskau hat damit gerechnet. Jetzt hat der Kreml also die Verleihung dieses Kandidatenstatus an die Ukraine und Moldau als eine innere Angelegenheit Europas bezeichnet, verzichtet also auf irgendwelche Wutäußerungen oder gar Drohungen. Nein, Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt, das sind nun mal Angelegenheiten der Europäer. Für Russland sei es, Zitat, wichtig, dass uns all diese Prozesse nicht weitere Probleme bereiten und weitere Probleme in den Beziehungen zwischen diesen Ländern und mit uns schaffen. Er hoffe, dass die Entscheidung der EU-Staaten nicht zu einer Verschlechterung der Beziehung zwischen Moskau und Brüssel führten. Da denken wir natürlich das, was er im Nachsatz dann auch gesagt hat, die seien aber ja ohnehin im Moment auf einem derart tiefen Niveau, dass man sie kaum noch beschädigen könnte. Er hatte noch einen kleinen Seitenhieb ausgeteilt mit Blick auf Moldau, also die ehemalige Sowjetrepublik eben auch. Dieses Land hat ein bisschen gegiftet, wolle europäischer werden als die Europäer selber. Also Moskau hält sich da bedeckt. Vielleicht hält es auch das Pulver trocken, denn wir haben ja anfangs darüber gesprochen. Das ist ja nur der allererste Schritt. Es wird weitere Schritte geben und dann könnte ich mir vorstellen, je konkreter das wird, desto deutlicher wird auch die Stellungnahme aus Moskau dazu.
Also keine scharfe Töne aus dem Kreml jetzt zu diesem EU-Kandidatenstatus für die Ukraine und für Moldau. Bleiben wir aber noch einmal ruhig gedanklich in Moskau. Der Westen versucht ja verschärft seit Beginn des Krieges in der Ukraine Russland durch harte Sanktionen vor allem wirtschaftlich zu schwächen und den Kreml politisch möglichst weitgehend zu isolieren. Ein Blick auf den Globus zeigt aber, dass Russland längst nicht so alleine dasteht, wie etwa von den G7 Staaten gewünscht. China hält zu Putin, Indien stellt sich zumindest nicht gegen ihn und es gibt weitere Länder, die Russland nicht den Rücken kehren. Ganz im Gegenteil, das hat sich jetzt erst wieder auf der Konferenz der sogenannten BRICS-Staaten gezeigt. Carsten, zunächst einmal, wer gehört zu dieser Gruppe? Was sind die BRICS-Staaten?
Das ist ein Zusammenschluss und zwar die Anfangsbuchstaben der Länder ergeben diese Abkürzung: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, also BRICS, BRICS, gegründet worden vor etwa anderthalb Jahrzehnten. Es hat jetzt gerade das 14. Gipfeltreffen gegeben, darüber reden wir gleich noch. Dieses Bündnis versteht sich, so verstehe ich es wohl auch, als Gegengewicht zu den G7-Staaten. Es hat zum Beispiel eine eigene Entwicklungsbank, die sich wiederum als Gegengewicht zur Weltbank oder zum Internationalen Währungsfonds versteht. BRICS, um mal das in die Dimension zu packen, diese fünf Wirtschaften stehen für gut 2/5 der Weltbevölkerung und mittlerweile immerhin so etwa 25% der globalen Wirtschaftsleistung. Das ist natürlich weit entfernt von G7, aber sie holen auf, langsam aber stetig. Dabei haben sie durchaus auch mal interne Probleme. In diesem Bündnis hat es zuletzt zum Beispiel ziemlich harte Auseinandersetzungen gegeben zwischen Indien und China. Aber nun ist der Ukraine-Krieg da. Es gibt den westlichen, wie Sie es sagen, Wirtschaftskrieg gegen Russland. Der hat diese Zwistigkeiten, glaube ich, ein bisschen in den Schatten gestellt, aber sie sind nicht weg. Also da rumort es durchaus. Mal gucken, wie es weitergeht. Was wir im Moment hören, ist, dass BRICS gerne größer werden möchte. Wir hören auch, dass zum Beispiel Argentinien großes Interesse hat, diesem Zusammenschluss beizutreten.
Aber jetzt kommen wir nochmal auf die Konferenz. Gibt es denn Ergebnisse? Worum geht es da jetzt konkret? Kann man was über die Ergebnisse sagen?
Ja, es gibt Kritik am Westen. Keine Überraschung, aber es gibt sie eben. China und Russland haben diesen Gipfel für eine deutliche Kritik genutzt. Die BRICS-Länder sollten mehr Verantwortung übernehmen und sich für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Das ist die Forderung von China. Einseitige Sanktionen, die sollte es nicht geben. Auch ein Standpunkt, den China gemacht hat bei diesem virtuellen Treffen. Russlands Präsident Putin war natürlich auch dabei. Der hat dem Westen Egoismus vorgeworfen. Nur auf der Basis einer ehrlichen und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit könne man Auswege aus der Krise suchen, in die die Weltwirtschaft geraten ist, wegen der undurchdachten egoistischen Handlung einzelner Länder. Das hat Putin gesagt. Er hat dann gesagt, dass BRICS eine besondere Rolle spielen müsse. Diese Organisation müsse vorangehen bei der Schaffung, ich zitiere das jetzt mal wörtlich, einer multipolaren Welt, in der die Beziehungen der Staaten untereinander auf dem Völkerrecht beruhen. Gerade Putin, er hat nach UN-Beschluss das Völkerrecht mit dem Krieg in der Ukraine gerade gebrochen. Ja, das ist also im Prinzip das, was da im Wesentlichen rausgekommen ist. Dieses Bündnis positioniert sich eindeutig. Putin kann natürlich darauf bauen. Und es ist eben durchaus auch eine Wirtschaftsmacht, die er da im Rücken hat, was ihm wiederum die Ausbalancierung eigentlich der westlichen Wirtschaftssanktionen immer weiter erleichtert.
Mhm. Carsten, während also die BRICS-Staaten und andere Länder in deren Umfeld durchaus die Nähe jetzt zu Russland suchen, steht es um das deutsch-russische Verhältnis immer schlechter. Der Bundeskanzler hat ja in seiner Regierungserklärung vor dem Gipfeltreffen der EU, G7 und NATO gesagt, eine Partnerschaft mit dem imperialistischen Russland unter Wladimir Putin sei unvorstellbar. Und das spiegelt nach einer aktuellen Umfrage offenbar die Stimmung im Land, Carsten. Du hast die Zahlen. Was sagen die aus?
Die sagen im Kern aus, dass tatsächlich die meisten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger denken, dass das deutsch-russische Verhältnis wegen des Angriffskrieges dauerhaft beschädigt ist. Wir reden hier über eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, und zwar im Auftrag der Zeitschrift Internationale Politik. Und danach halten mehr als 2/3 der Befragten, genau sind es 71%, es für ausgeschlossen, genau wie Scholz auch, dass mit dem russischen Präsidenten Putin eine Rückkehr zu den Beziehungen zwischen Moskau und Berlin möglich sein könnte, wie sie vor Kriegsbeginn wohl gewesen seien. Nur ein knappes Viertel, also 24%, glaubt demnach, die Beziehungen könnten wieder so werden wie vorher. Mit 32% neigen Männer übrigens stärker zu der Ansicht, eine Rückkehr sei möglich als Frauen, nur 17%. Das hat mich jetzt überrascht. Und zudem glauben im Osten Deutschlands mit 81% mehr Menschen, dass dieses Verhältnis auch nach dem Ende des Krieges dauerhaft kaputt ist, als im Westen. Da sind es nämlich nur 69%. Noch eine Datenbank gibt es da bei dieser Forsa-Umfrage. Mit Blick auf die parteipolitischen Präferenzen der Befragten fiel den Umfragern auf, dass Unionswähler 77%, SPD-Wählerinnen und Wähler 76% und AfD 75%, gefolgt von den Grünen mit 72%, am stärksten davon überzeugt sind, dass es eine Rückkehr zu den Beziehungen so nicht geben wird. Da fällt eben die FDP ein bisschen raus, deren Anhängerinnen und Anhänger sind mit 66% nur dieser Meinung. Aber daraus ergibt sich völlig klar ein Meinungsbild. Da ist erstmal ganz, ganz viel Porzellan zerbrochen worden. Und mit Putin wird das auch nicht wieder zusammengeklebt.
Ja, das sind ja schlechte Aussichten für das deutsch-russische Verhältnis. Carsten, wir haben mehrfach in diesem Podcast über Vorwürfe gesprochen, dass vor allem russische Truppen in der Ukraine Kriegsverbrechen begehen, massenweise. Viele Organisationen wie etwa Human Rights Watch oder Amnesty International berichten darüber. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt. Jetzt ist in der Washington Post ein großer Artikel erschienen, in dem es um Kriegsverbrechen geht, die sich besonders schwer ermitteln und beweisen lassen. Und zwar geht es um das Verschwinden von Zivilisten. Der Vorwurf lautet, Menschen würden vor allem von russischer Seite regelrecht entführt. Du kennst den Bericht. Um welche Größenordnung geht es da? Weiß man, wie viele Menschen verschwunden sind?
Da schwanken die Zahlen natürlich, weil es eben um verschwundene Menschen geht. Das heißt, es sind Fälle, die sind unglaublich schwer überhaupt nur zu recherchieren, geschweige denn aufzuklären. Die ukrainische Regierung hat mindestens 765 Fälle genannt, allerdings auch Fälle, in denen auch mehrere Opfer betroffen sein können bei einem Fall. Das ist wirklich nicht genau festzulegen. Es geht immer wieder um verschiedene Formen, heißt es, des illegalen Freiheitsentzuges. Man geht auch davon aus, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist, nur weiß eben niemand, wie hoch. Es gibt einen Indiz vielleicht, die nationale Polizei der Ukraine hat inzwischen mehr als 9000 Vermisstenmeldungen und eine Sprecherin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten, das ist eine Menschenrechtsorganisation dort, die sagt, das sei wohl nur die Spitze des Eisberges. Ganz anders eine Zahl der Vereinten Nationen, die sprechen lediglich in Anführungsstrichen von 210 Fällen gewaltsamen Verschwindens. Das hat die Mission in der Ukraine im letzten Monat allerdings gegenüber der Washington Post mitgeteilt, die darüber berichtet hat. Die Vereinten Nationen haben auch, und das muss man fairerweise verzeichnen, auch 11 Fälle von gewaltsamen Verschwinden dokumentiert, die von ukrainischen Strafverfolgungsbehörden begangen worden sein sollen. Das heißt, es ist zwar doch ein großes Übergewicht, vermutlich auf russischer Seite, dass die russische Seite die Verantwortung trägt, aber eben auch nicht alleine. Die russische Seite übrigens weist diese Verantwortung von sich und sagt, das ist alles eine Lüge, das ist so gar nicht passiert. Aber man nimmt eben doch an, dass es passiert, dass es vor allem Amtsträger trifft in kleineren Städten, die von den Russen eingenommen werden, also Lokalpolitiker, aber auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Mitarbeiterinnen. Journalisten sind dabei, Journalistinnen. Und das Ganze erinnert in diesem Artikel der Washington Post eben an dieses dunkelste fast aller Kriegsverbrechen. Das ist auch nicht Neues. Das hat es in Chile gegeben, in Argentinien. Es gibt viele, viele Fälle in Syrien zum Beispiel auch. 100.000 Menschen einfach so verschwunden. Das ist, schreibt die Zeitung, immer auch eine Strategie einer Angriffsmacht sozusagen, Terror in die Zivilbevölkerung zu tragen und gleichzeitig auch potenzielle Gefährder und Gefährderinnen einfach kaltzustellen, auszuschalten. Wir wissen nicht, wo diese Menschen sind. Wir wissen nicht, ob sie noch leben. Wir wissen nicht und die Angehörigen wissen nicht, ob sie sich jemals wiedersehen. Das ist also eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Eine Mail hätte ich noch, Andreas, und die passt zu dem, was wir eingangs besprochen haben, nämlich zu den Waffenlieferungen aus den USA, die jetzt weiter aufgestockt werden. Insbesondere geht es um Mehrfachraketenwerfer. Martin Weger schreibt uns, zusätzliche Mehrfachraketenwerfer sind angekündigt, weitere sollen auch aus Großbritannien und Deutschland folgen. Präsident Biden hat Zelensky das Versprechen abgenommen, dass damit kein russisches Gebiet beschossen werden darf. Wie sicher kann man sich aber sein, dass nicht doch ein Oberbefehlshaber auf diese Idee kommt, genau das zu tun und dann zum Beispiel Versorgungsdepots auf russischer Seite angreift? Zuletzt drohte die Ukraine ja auch damit, die Brücke zur Krim zu zerstören, wenn sie erst über die dementsprechenden Waffen verfügt.
Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Es ist nie ausgeschlossen, dass es zu Vorfällen kommt, die es eigentlich nicht geben sollte. Es könnten zum Beispiel Zieldaten unbewusst falsch eingegeben werden oder die Bedienmannschaften machen einen Fehler. Ausschließen würde ich allerdings schon, dass Kommandeure die Mehrfachraketenwerfer ganz bewusst und gegen den erklärten Willen der ukrainischen Regierung dazu nutzen, Ziele auf russischem Territorium zu bekämpfen. Selbst wenn das aus militärischer bzw. operativer Sicht durchaus sinnvoll sein könnte, wenn sich beispielsweise russische Truppen auf ihrem Territorium sammeln oder zum Marsch in die Kampfzone in der Ukraine aufmachen. Also man muss sagen, es gilt hier der Primat der Politik. Das heißt, die Regierung entscheidet, nicht die militärische Führung. Und es ist anzunehmen, dass ein so eigen mächtiges Handeln eines Kommandeurs oder Befehlshaber seine sofortige Ablösung zur Folge hätte. Denn der politische Schaden oder der Vertrauensverlust, der wäre ganz erheblich. Schließlich hat die ukrainische Regierung den Lieferstaaten der Mehrfachraketenwerfer versichert, dass das Waffensystem nur zur Bekämpfung von Zielen auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird. Die USA haben ja daher auch ganz bewusst auf die Lieferung von Raketen für diese Systeme verzichtet, die eine noch erheblich größere Reichweite haben als die bisherige Reichweite von 80 Kilometern. Denn so ein System kann streng genommen mit besonderen Raketen sogar rund 300 Kilometer weit schießen. Was gegebenenfalls einen Einsatz von Mehrfachraketenwerfern auf der Krim bedeutet, also darüber will ich ehrlich gesagt nicht spekulieren, denn die Krim ist ja von Russland annektiert worden. Kiew aber und auch die westlichen Staaten erkennen diese Annexion jedoch nicht an, da sie ja völkerrechtswidrig ist. Die Frage von Mehrfachraketenwerfern auf der Krim, das muss man einfach sagen, stellt sich allerdings nicht, im Augenblick zumindest nicht. Und ich finde, hier wäre man auch in einer Grauzone und rein theoretisch gedacht, denke ich, in so einem Fall wäre die Regierung in Kiew gut beraten, sich dann gegebenenfalls bei den Lieferstaaten rückzuversichern, wie man dann mit diesen Mehrfachraketenwerfern umgeht.
Wenn Sie uns schreiben wollen, gerne Streitkräfte mit AE, streitkräfte@ndr.de. Das ist immer noch und bleibt unsere Mailadresse. Und das war's für diesen Podcast mit
Andreas Flocken
und Carsten Schmiester. Zum Wochenende empfehlen wir, einfach mal abzuschalten. Auch und gerade in Kriegszeiten. Rausgehen vielleicht ins Konzert, ins Kino. Und in der ARD-Audiothek gibt es auch wieder viele neue Podcasts. Wir empfehlen heute Synapsen aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir die Jurassic Park und Jurassic World Filme aus wissenschaftlicher Perspektive. Seit ein paar Tagen ist ja ein neuer Film aus der Reihe in den Kinos. Und wir haben uns gefragt, ist es realistisch, aus konservierter DNA Dinosaurier zu züchten? Konnten Dinosaurier überhaupt brüllen? Ging der T-Rex wirklich wie ein Emu? Und was sagen Paläontologen zu den Filmen? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Science oder Fiction? Und die gibt's ab sofort in der ARD-Audiothek.